schon außerordentlich differenziert, aber es ist keine Frage, dass das immer noch so auf so einem, ja, mit so einer Technik funktioniert. Entweder es stimmt, er trifft den Ton oder es geht halt daneben. Aber das macht natürlich gleichzeitig auch irgendwie diesen Reiz aus. Also es ist jemand, der in dem Moment brennt, wenn er da singt. Und das hat einen eigenen theatralischen Reiz. Aber gesangstechnisch sauber ist das nicht, was er da macht. Gesund vor allem nicht, glaube ich, auf die Dauer.
Den Eindruck hatte ich auch ein bisschen. Bernhard.
Ja, also im Forte habe ich zuerst gedacht, wow, was der immer noch für Akku hat. Aber ja, genau. Also insgesamt ist es dann halt einfach nicht so klug. Also sowohl im Umgang mit den eigenen Kräften, die einzuteilen. Und das ist ja, wie wir wissen, wahnsinnig. Man muss halt im zweiten Akt dann halt ein bisschen noch sparen. Oder er müsste es. Und dann könnte er im dritten Akt. Und vor allen Dingen im Piano finde ich es halt eigentlich doch immer auch so ein bisschen flach. Also da klingt die Stimme nicht irgendwie warm oder berührend oder so, sondern da fehlt einfach die Geschmeidigkeit und auch die Farben. Also hat mich nicht so überzeugt. Übrigens auch wenig Text bei ihm, erstaunlicherweise.
Textverständlichkeit?
Textverständlichkeit, ja. War sowieso ein großes Problem, noch größer bei Camilla Nylund. Also insgesamt wieder mal in diesem Haus wird man auch hoffentlich keine Übertitel machen, weil das der Stolz ist, dass hier Wagner wirklich verstanden werden kann, wegen dieses besonderen Schalldeckels und der Akustik hier. Nein, aber man versteht ihn nicht, jedenfalls nicht bei den Sängern und Sängerinnen des heutigen Abends. Am meisten noch bei Reusberg, der hatte dann aber ein paar Memorierungsprobleme und hat ein paar Textworte dann vielleicht auch nicht mehr so genau gewusst. Egal, aber da habe ich wenigstens in dem großen Monolog von Marke einiges verstanden. Aber bei Frau Nylund, also auch die Vokale, die kann man kaum unterscheiden. Ich weiß, es ist auch ein gesangstechnisches Stilmittel oder ein Hilfsmittel, dass man dann mit so einem Einheitsvokal agiert. Aber ich finde, das muss nicht sein und man hört das manchmal eben auch klarer. Man kann auch da noch ein A und ein E irgendwie voneinander unterscheiden. Ansonsten war sie schon eher noch auf der Habenseite dieses Abends, würde ich sagen. Vor allen Dingen der Liebestod war dann doch noch sehr, sehr schön und vor allen Dingen im Piano kann sie viel geben und auch hat sie auch mehr Farben, mehr Unterschiede, kann sie eine Linie, kann auch mal das Vibrato ausschalten oder dosieren im Vibrato, im Piano. Im Forte kann sie das leider nicht mehr. Auch da muss sie aufpassen. Auch diese Stimme habe ich schon blühender und flexibler, variabler gehört. Ja, also insgesamt, finde ich, hatten wir hier schon mal nach den wirklich schwierigen Jahren, wo es sängerisch überhaupt nicht das Bayreuth-Niveau hier eingelöst wurde, hatten wir mal so einen Aufschwung, also in den letzten 3-4 Jahren, finde ich. Aber jetzt, heute, war es irgendwie wieder so ein Rückfall in die irgendwie nicht ganz Bayreuth-adäquate Gesangsleistung.
Ich würde gerne loben. Ich würde gerne bei dieser, das ist ja fast schon wie über Sport, wie wir hier sprechen, über diese Leistung, vor der ich auch tatsächlich konditionell und auch was den Sängerinnen und Sängern auf der Bühne abverlangt wird, großen Respekt habe. Ich möchte gerne loben, was mir gefallen hat, sängerisch heute, uneingeschränkt gefallen hat. Olafur Sigurdarson als Kurvenal fand ich fantastisch. Bernhard Neuhoff wackelt mit dem Kopf, stimmt mir nicht zu. Ich bleibe dabei, doch, den fand ich fantastisch. Und Christa Meyer als Pangäne fand ich phänomenal, wie auch an den vorherigen Abenden schon mit ihr in dieser Rolle. Große Verneigung, da habe ich keine Einschränkungen.
Da würde ich gerne noch mal ein bisschen nachhaken, weil ich finde, dass jetzt gerade auch wieder fürs Radiopublikum gesprochen eine irre Herausforderung, natürlich auch wir auf der Bühne, aber wir haben wenigstens noch Augen, um zu gucken, wer gerade singt. Diese Verschränkung der beiden Damen, dieser beiden Frauenstimmen, wirklich echt herauszuarbeiten.
Ich finde, die kamen sehr unterschiedliches Timbre.
Ja, sie kamen jetzt sehr unterschiedlich raus, aber ich kenne es auch.
Dass das ist mein Problem, ehrlich gesagt, mit Christa Meyer. Also sie singt ganz präzise und hat unglaubliche Kraft und kann das auch sehr schön dosieren, also volle Zustimmung auf der Seite. Aber manches ist schon sehr herb, oder? Also
wirklich?
Ja, gewisse, jetzt hätte ich fast Säure gesagt, geht von der Stimme aus. Also es ist einfach, aber vielleicht Geschmackssache.
Also vielleicht habe ich es angesichts des Bühnenbildes auch nicht gemerkt. Das kann ja sein, da stand ja auch sehr viel rum.
Fragen wir doch mal
vielleicht auch ein bisschen Säure.
Was meinst du, Christian?
Jetzt soll ich das lösen? Nein. Also es ist ja natürlich der entscheidende Unterschied. Christa Meyer ist Mezzosopran, nicht? Und ich meine, die da sind die Höhen per se natürlich säurehaltiger und schärfer.
Ja.
Mich hat das nicht gestört. Mich hat eigentlich eher das Missverhältnis zwischen Tristan und Isolde selbst gestört. Also akustisch. Ich meine, wir haben über Schara schon kurz gesprochen. Nylund ist eigentlich auch eine sehr feine Gestalterin, aber sie ist ein eher lyrischer Sopran, ist sicherlich kein hochdramatischer Sopran, jedenfalls nicht in diesem Haus. Wir haben sie vor kurzem in Zürich, an der Oper Zürich, als, bei ihrem szenischen Debüt als in allen Brünnhilden-Rollen im Ring gehört. Das ging dort in dem Haus sehr gut, nur das passt ungefähr zweimal hier in das Festspielhaus hinein. Ich habe das selten so erlebt, dass eben ein Sänger, eine Sängerin einfach auch mit den akustischen Möglichkeiten irgendwie, dass sich die stimmliche Leistung da auch einfach verändert und die Wahrnehmung der Stimme. Sie war mir hier eher zu zart, auch zu lyrisch besetzt, was in Zürich überhaupt nicht der Fall war. Und die Brünnhilde ist noch dramatischer. Und vor allem, sie ging teilweise im Liebesduett rein dynamisch, akustisch neben Schager einfach unter.
Ja, es sitzt auch ganz anders. Die Stimme ist halt ein bisschen mehr hinten und die von Schager ist sehr vorne in der Maske und hat den viel mehr Durchschlagskraft als ihre. Ja. Er hat sich überhaupt nicht, also gut zusammengepasst haben die nicht.
Er hat sehr viel Rücksicht genommen, das muss man sagen. Ja. Also es gab Momente, wo er wirklich sehr fein,
wo er sie durchlassen wollte.
Ja, ganz genau.
Und da waren auch ein paar Töne wirklich nicht da, wo sie hingehörten, oder?
Jetzt
sagt keiner mehr was.
Doch, ich sag noch was. Ich frage nämlich was.
Doch, wir müssen noch einen loben. Und zwar ich finde den Steuermann am Anfang. Das ist Lawson Anderson. Ich kenne den Namen noch nicht, aber das hat mir sehr gut gefallen. Ist nur eine kleine Rolle, aber das ist, immerhin sind die ersten gesungenen Töne und das war richtig schön.
Ja, und auch so völlig aus dem Nichts herauskommend.
Ganz fein. Und
also was Windisches schon fast. Ja. Genau, getragen und trotzdem geweht und dann in dieser Melodie, die so gar nichts von einem Seemannslied hat, sondern eher...
Hat mich berührt.
Ja. Genau, also was mich jetzt noch interessiert, es kam ja doch die eine oder andere Kritik. Was hätte man jetzt, was könnte man zukünftig Werkstatt Bayreuth besser machen? Wo ist der Hauptpunkt? Und da meine ich jetzt gerade mal nicht die Regie, sondern da meine ich, vielleicht müsste man Sänger irgendwie anders positionieren oder so. Oder mehr agieren. Ja. Gibt es da irgendwelche Ideen, irgendwelche Wünsche, irgendwelche Träume, die daraus entstanden sind, jetzt aus dem, was wir gesehen haben?
Der Zug im Dirigat würde natürlich auch dem statischen Bühnengeschehen guttun. Also es ist natürlich so, wenn der Dirigent schon eher zum Auskosten, zum Ausreizen neigt und so wenig Aktion auf der Bühne ist, das mischt sich nicht gut. Also einfach, der Castellucci-Tannhäuser in München, das ist ein gutes Beispiel, den habe ich zuerst mit Petrenko, wahnsinnig dynamisch und das Bühnengeschehen total statisch, war sehr interessant. Und dann hat dieselbe Inszenierung Nelsons in Salzburg dirigiert und dann war ein total statisches Bühnengeschehen mit einem total statischen und langsamen Dirigat zusammen und es war schrecklich und die gleiche Regie hat mir überhaupt nicht mehr gefallen. Also hier einen sehr vorangehenden Dirigenten mit einer sehr ruhigen Inszenierung zu kombinieren, das wäre zum Beispiel ein Lösungsvorschlag.
Also Bernhard Neuhoff ist dafür, auf die Tube zu drücken. Herr Wildhagen.
Also ich hoffe, dass Schager den Weg weitergeht, dass er nach den Differenzierungen weiterhin sucht. Also auch diese stimmliche Dauerpforte. Er hat so viele interessante Ansätze und er ist so ein packender Sänger. Und ich glaube, dass dann diese Grundproblematik sich im Verhältnis mit Nylund vielleicht auch löst. Ich denke, dass das ist ihr szenisches Rollendebüt hier heute gewesen. Ich denke, dass sie einfach selbst auch noch sehr viel mehr in die Rolle hineinfinden wird. Also das war für mich noch nicht das Niveau, was ich von ihr aus Zürich kenne. Das war alles sehr, sehr akkurat und sehr beherrscht, die Rolle. Also das keine Frage. Aber sie kann noch mehr. Geht noch mehr. Die Stimme kann noch mehr aufblühen. Also bei den beiden sehe ich das größte Potenzial, dass die tatsächlich noch zueinander finden.
Kann ja auch hier im August noch passieren.
Ja, natürlich.
Klar. Genau, sind ja noch ein paar Vorstellungen.
Erfahrungsgemäß ist es ja bei solchen Abenden, bei denen man so wie wir jetzt ein bisschen ratlos davor steht und sich dann fragt, was sich ändern müsste, so dass es so ein Rädchen, eine Komponente nur braucht, die sich ändert. Und das muss gar nicht mal das Dirigat sein, sondern ein Sänger, eine andere Stimmfarbe, ein Dynamikbringer oder Dynamikbringerin oder so. Und alles funktioniert auf einmal ganz anders. Und ich glaube, das könnte hier auch sein. Also ich würde mir das nächstes Jahr nochmal anschauen und dann entweder zum gleichen Schluss kommen und dann erneut hier ratlos stehen oder denken, ja, geht doch.
Jetzt haben wir vorhin die erste Einschätzung gehört von all dreien Beteiligten hier in dieser Runde. Florian, du hattest noch was Nettes gesagt, das fand ich irgendwie ganz sympathisch, dass du sagtest, manchmal gehst du hier den grünen Hügel runter und bist dann total glücklich und weißt nicht, wie eine Oper so glücklich machen kann. Gibt es irgendwas, was Sie drei jetzt mitnehmen, wenn Sie den grünen Hügel runterspazieren und wahrscheinlich noch arbeiten müssen heute Nacht, nicken in der Runde, was anregt zum Denken, wo Sie denken, ach Mensch, oder kann auch sein, ich hole mir den Schopenhauer nochmal raus und dann gucken wir nochmal ganz an den Anfang.
Humperding holen wir
raus. Und den Humperding auch,
genau. Dann müssen
wir eine lange Nacht. Ja, so ein kleines Gute Nacht, so eine kleine Gute-Nacht-Idee für unsere Hörerinnen und Hörer.
Also ich werde sicher, wenn ich jetzt hier nach Hause laufe, über das Bühnenbild nachdenken. Und ich glaube, konkret über das Bühnenbild im zweiten Aufzug, dieses, ich sag's mal ein bisschen uncharmant, Gerümpel, was da rumstand, das bedeutet ja was. Aber was? Und diese Frage nehme ich mit nach Hause.
Ich habe es mir so gedacht, dass so jeder seine persönliche Geschichte irgendwie hat. Ich hatte es auch so anmoderiert. Jeder kennt das. Man hat Dinge, von denen will man sich nicht trennen, aber man will sie auch nicht um sich haben. Also stellt man sie irgendwo ab und sie haben einen Teil der eigenen Geschichte. Ich glaube, es geht immer wieder um die eigene Geschichte, also für mich jetzt. Und so würde ich jetzt dieses Bühnenbild, so habe ich das Bühnenbild gesehen. Mensch, da hat man diesen Fuchs, den hat man von irgendeiner Tante geschenkt bekommen oder vom Onkel, der hat den sogar selber geschossen und ausgestopft. Und man kann ihn nicht zum Wertstoffhof bringen. Ja, man möchte es gerne, aber man kann nicht. Also steht er halt irgendwo rum und dann Jahre später ist schon komplett vermottet, denkt man sich, ach ja, das war ja der Mensch, der lebt jetzt über diesen Fuchs weiter. Also
ich habe mich gefragt, ob diese goldene Uhr aus der Herheim-Parsival
inszeniert.
Ja, absolut. Ja, ich habe auch bei dem Fuchs gedacht, der kommt doch da auch irgendwie vor in diesem
Recycling.
In dieser Brille.
Oder alles ein großes Schlingensief-Zitat, man weiß es nicht.
Ja. Herr Wildhagen, Sie nehmen den Fuchs mit gleich.
Ich glaube, ich werde den Rest des Abends darüber nachdenken, ob da vielleicht doch noch mehr Bedeutung hinter war. Denn ich meine, es gab ein paar Dinge auf der Bühne, die doch sehr bedeutungsschwanger waren. Romeo und Julia Balkon, auf der linken Seite Caspar David Friedrich, die besagte Uhr aus dem Herheim-Parsifal, um nur einige jetzt zu nennen. Ich nehme an, dass da tatsächlich der Anspruch war, dem Ganzen noch irgendwie so einen geistesgeschichtlichen Hintergrund zu geben. Aber genau das ist eben das zentrale Problem für mich. Das inszeniert, das zeigt die Inszenierung nicht auf eine theatralische Weise. Also sie lässt es nicht leben, sie stellt es nur aus.
Sie und bietet es an.
Sie bietet es an und vielleicht lasse ich mich auf das Angebot heute Abend noch ein.
Dankeschön.
Gerne. Ich frage mich, ob es vielleicht im Stream ganz gut war. Das ist ja ein komplett anderes Werk, würde ich mal sagen, was Kameras einfangen und nach draußen geben. Vielleicht hat es da ganz gut funktioniert. Also vielleicht ist es tatsächlich so, wie du sagst, dass es im Raum nicht funktioniert, auf die Ferne nicht funktioniert. Aber vielleicht sind die vielen, vielen interessanten Ideen, die drin stecken, dann leichter zu entziffern. Könnte sein.
Vielen, vielen herzlichen Dank für diese vielen unterschiedlichen Aspekte. Manche haben sich auch etwas geähnelt, haben sich gegenseitig ergänzt und vor allem fürs Mitdenken. Bernhard Neuhoff von BR Klassik, dann Christian Wildhagen von der Neuen Zürcher Zeitung und Florian Zinnecker, Journalist bei der Wochenzeitung Die Zeit. Ich wünsche jetzt allen ein produktives Arbeiten, die noch heute was tun müssen. Mein Name ist Silvia Schreiber und haben Sie noch einen schönen Abend. Vielleicht sind Sie auch angeregt, durch das, was hier gehört wurde, noch selber irgendwo weiter zu diskutieren.
Ja, das war sie also, die Live-Übertragung von Richard Wagners Tristan und Isolde aus Bayreuth. Die Eröffnungspremiere wird im Fernsehen am Samstag, den 27. Juli in Dreisat zu sehen sein. Und zu hören gibt es den Ring im Rahmen des ARD-Radio-Festivals, das Rheingold am Sonntag, den 28. Juli, die Walküre am Montag, den 29. Juli, Siegfried am Mittwoch, den 31. Juli und am Freitag, den 2. August, die Götterdämmerung. 22.43 Uhr. Sie hören BR Klassik, am Mikrofon Benjamin Stedler und wir nehmen uns jetzt noch Zeit für Musik von Felix Mendelssohn Bartholdy und zwar für seine Lieder ohne Worte, namentlich das erste Heft Opus 19, bestehend aus dem Andante con moto in E-Dur an der Stelle Nummer 1, das Andante espressivo in A-Moll an zweiter Stelle, Molto allegro e vivace in A-Dur, das Jägerlied Nummer 3 und die Nummer 4, das Moderato in A-Dur. Nummer 5, Piano Agitato in Fis-Moll und das Andante Sostenuto in G-Moll an sechster Stelle. Der Pianist ist Daniel Barenboim.
Thank you.
Das waren Mendelssohn Bartholdys Lieder ohne Worte, das erste Heft, präsentiert von Daniel Barenboim. Auf 23 Uhr zu spielt er für uns jetzt noch das Andante Grazioso in D-Dur an fünfter Stelle des zweiten Hefts. Im Anschluss die 23 Uhr Nachrichten und dann geht es weiter mit dem ARD Radio Festival und der klingenden Biografie der japanischen Pianistin Makiko Hirabayashi.
Nachrichten.
Um 23 Uhr mit Clemens Lachnicht. Einen Tag vor Eröffnung der Olympischen Sommerspiele in Paris hat der israelische Außenminister Frankreich vor möglichen Anschlägen gewarnt. Es lägen Einschätzungen zu Terrorgruppen aus dem Iran vor, hieß es. In Belgien wurden bei Razzien in mehreren Städten einige Personen vorübergehend festgenommen. Nach Behördenangaben werden sie verdächtigt, Anschläge bei den Olympischen Spielen geplant zu haben. Angesichts immer neuer Temperaturrekorde haben die Vereinten Nationen zu mehr Anstrengungen gegen die Erderwärmung aufgerufen. UN-Generalsekretär Guterres erklärte, überall herrsche lähmende Hitze. Aus der Nachrichtenredaktion Katrin Schirwagen.
Guterres sagte, was unsere gespaltene Welt vereine, sei die Tatsache, dass uns allen immer heißer wird. Milliarden Menschen auf der Welt litten unter den hohen Temperaturen, vielerorts mit Werten von über 50 Grad Celsius. Mehr als 70% der Arbeitskräfte weltweit seien inzwischen dem Risiko extremer Hitze ausgesetzt. Der UN-Generalsekretär rief besonders die G20-Staaten zum Handeln auf und erinnerte an das Ziel des Pariser Klimaabkommens, die Erderwärmung auf möglichst 1,5 Grad im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter zu begrenzen.
Eine geplante Berichtspflicht zur Nachhaltigkeit von Unternehmen stößt in der Wirtschaft auf Kritik. Das Bundeskabinett hatte gestern den Gesetzentwurf beschlossen. Schrittweise sollen demnach bis 2028 rund 15.000 Unternehmen verpflichtet werden, die Berichte zu erstellen. Der Verband der Familienunternehmer beklagt, dass massive Kosten entstehen und dadurch Geld für die ökologische und digitale Transformation fehlt. Die Deutsche Bahn baut in den kommenden Jahren 30.000 Arbeitsplätze ab. Das hat Finanzvorstand Holle angekündigt. Im ersten Halbjahr dieses Jahres habe die Deutsche Bahn ein Minus von 1,2 Milliarden Euro verzeichnet. Der Vorstand führt das auch auf die Verspätungen zurück. Deshalb nutzten deutlich weniger Fahrgäste die Fernzüge. Im Gespräch ist deshalb jetzt, Strecken auszudünnen. Mit der Oper Tristan und Isolde haben in Bayreuth die Richard-Wagner-Festspiele begonnen. Kulturstaatsministerin Roth wurde mit Buhrufen begrüßt. Die Grünen-Politikerin hatte darauf gedrängt, die Festspiele diverser zu machen. Neben Wagner sollten nach ihrer Ansicht auch andere Komponisten aufgeführt werden. Auf dem Programm des Festspielsommers stehen insgesamt 30 Aufführungen. SWR Nachrichten, Redaktion Ronald Lessig. Das Wetter, bewölkt oder klar, 13 bis 7 Grad in der Nacht, tagsüber sonnig oder aufgelockert, später im Westen und an der Nordsee stärker bewölkt, gegen Abend in Ostfriesland etwas Regen möglich, 20 bis 28 Grad, 23.03 Uhr.